Ja, möchte ich auch ganz herzlich begrüßen heute Morgen von meiner Seite aus. Gib mir die richtigen Worte, haben wir gerade gesungen. Das war auch mein Gebetsanliegen die letzten Tage. Es war ein bisschen spontan, dass ich eingesprungen bin für den Bruder Jürgen. An den dürfen wir auch denken, der kommt nächste Woche, so Gott will, zu uns. Und so hatte ich nur wenige Tage Zeit, mich vorzubereiten, aber der Herr hat Gnade geschenkt. Und wenn man betet, gib mir die richtigen Worte, wenn man sich auf ihn und seine Gnade verlässt, dann ist er treu und das durfte ich auch wieder erfahren. Nur wenige haben jemals was von Edward Kimball gehört. Er war ein Sonntagsschullehrer, der Dwight Lyman Moody zu Christus führte. Moody ist ein bekannter Evangelist, ein bekannter Name. Und eines Nachmittags ging dieser Kimball in ein Bostoner Schuhgeschäft, in dem der damals 19-jährige Moody arbeitete, und er erzählte ihm im Lagerraum von Christus. Kimball war das genaue Gegenteil eines mutigen Evangelisten. Er war ein schüchterner, leise sprechender Mann. Und auf dem Weg zum Schuhgeschäft fürchtete er sich davor und war ziemlich unsicher, ob er genügend Mut aufbringen würde, dem jungen Mann das mit dem Evangelium zu konfrontieren. Und zu jener Zeit war dieser Moody recht ungehobelt. Er war offenkundig ein Analphabet. Und trotzdem ließ es den Kimball irgendwie erzittern, dem Mann oder ja dem jungen Erwachsenen das Evangelium zu bringen. Kimball schrieb: Ich traf die Entscheidung, mit Moody über Christus und seine Seele zu sprechen. Ich ging in Holtons Schuhgeschäft in die Innenstadt und als ich drin war, beschloss ich, es anzugehen und hinter mich zu bringen. Kimball fand Moody im Lagerraum, wo er Schuhe einpackte und ins Regal einsortierte. Und Kimball bezeichnete seine eigenen Worte als schlaff. Später sagte er: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich sagte, irgendwas über Christus und seine Liebe. Das war alles. Er gab zu, dass es von ihm selber ein eher schwacher Aufruf war. Doch daraufhin gab Moody sein Herz dem Herrn. Der Herr benutzte Dwight Lyman Moody als mächtigen Evangelisten in Amerika und in England. Und während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sein Dienst auf beiden Seiten des Atlantiks große Auswirkungen. Zehntausende bezeugten, dass sie sich durch seinen Dienst zum Herrn bekehrten. Unter ihnen fanden sich Christen wie C.T. Studd, der große Pioniermissionar, und Wilbur Chapman, der selbst ein bekannter Evangelist wurde. Später gründete Moody die Moody Bible oder das Moody Bible Institut, an dem im letzten Jahrhundert Tausende von Missionaren, Evangelisten und anderen christlichen Arbeitern ausgebildet wurden, die danach in die ganze Welt hinausgingen. All das geschah, weil ein treuer Mann einen einzigen Menschen mit Christus bekannt gemacht hat. Um diesen Dienst soll es heute Morgen gehen, das Hinführen zu Jesus. Und ich möchte dabei mit euch eine Person aus der Schrift betrachten, die diesen Dienst treu wahrgenommen hat, Menschen zu Jesus zu führen. Ich habe die Person in der Vorbereitungszeit wirklich sehr lieb gewonnen, weil ich sie nie so betrachtet habe. Und es war auch für mich wirklich ein Gewinn, ja, diese Person zu studieren, zu betrachten aus dem Wort heraus. Sie ist so unscheinbar und nicht viel oder groß erwähnt in der Schrift. Und dennoch, wenn diese Person erwähnt wird, tut sie das Richtige. Ein unscheinbarer Evangelist im Stillen. Kleines Ratespiel, ihr dürft raten, um welche Person es sich handelt. Einige von euch kennen das Thema, die dürfen schweigen. Wer war ein unscheinbarer, stiller Evangelist, der Menschen zu Jesus brachte? Es ist nicht ganz so einfach, ich helfe euch, es geht um Andreas, den Bruder des Simon Petrus. Wer war Andreas? Der Evangelist Johannes beschreibt als einziger die erste Begegnung von Andreas und Jesus. Und Andreas gehörte zu dem Zeitpunkt zu den Jüngern von Johannes dem Täufer. Er war bei ihm, als er über Jesus sagte, als er ihn sah: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da war Andreas dabei. Als er das hörte, entschloss er sich, Jesus näher kennenzulernen und ihm zu folgen. Bei dieser Begebenheit war noch ein weiterer Jünger dabei, der wird mit Namen nicht erwähnt, Man könnte davon ausgehen, dass es Johannes, der Evangelist, selber gewesen war, er sich aber selbst nicht nennen wollte. Ich lasse das mal offen. Wir lesen dazu, ihr dürft aufschlagen, Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Johannes 1, 35 bis 42. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Soweit einmal. Ich möchte nicht zu sehr auf diese Begebenheit, also nur diese Begebenheit, eingehen, die dort geschah, sondern eher daraus die Person Andreas betrachten und auch an weiteren Stellen im Wort. Ich möchte mehr auf das eingehen, wo steht: Und er, also Andreas, führte ihn zu Jesus. Ich habe dazu drei Punkte mitgebracht. Punkt 1, Andreas führt einen Familienangehörigen zu Jesus. Punkt 2, Andreas führt Fremde zu Jesus. Und Punkt 3, Andreas führt ein Kind zu Jesus. Punkt 1, Andreas führt einen Familienangehörigen zu Jesus, also Familie. Wir lesen, dass Andreas zuerst Jünger von Johannes, dem Täufer, war. Das heißt, er hatte ein Herz eines Lehrlings. Er wollte mehr von dem erfahren und lernen, was Johannes, der Täufer, predigte. Er war bei ihm. Und dann kommt der ersehnte Tag, an dem der Täufer spricht: Siehe, das Lamm Gottes. Jesus tritt auf. Andreas und der andere Jünger hören Jesus reden und sie folgen ihm nach und verbringen einen ganzen Tag beim Herrn. Und Andreas ist danach so entschlossen, so erfüllt davon, dass er den Messias, den Gesalbten, getroffen hat, dass er sofort davon berichten muss, davon berichten will. Er findet seinen Bruder Simon Petrus und er spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Dann weiß er, was als nächstes zu tun ist. Nicht viele weitere Worte fallen, sondern eben nur: Wir haben den Messias gefunden. Und er tut das einzig Richtige. Wir lesen: Er führt seinen Bruder zu Jesus. Das ist wunderbar. Zeichnet sich das Bild eines stillen Evangelisten ab, der den Messias findet, bei ihm bleibt und andere zu ihm führt. Andreas hat von Anfang an was Wichtiges verstanden, und zwar: Menschen brauchen Jesus persönlich. Menschen müssen zu Jesus gebracht werden. Und nachdem er den Herrn kennengelernt hat, ist direkt der zweite Schritt: Andere müssen Jesus kennenlernen. Sie müssen zu ihm hin. Und Andreas dachte sich: Ich will diese Menschen zu Jesus bringen. Dieses Bild zeichnet sich nicht nur in dieser Begebenheit ab. Ähnlich ist es an zwei weiteren Stellen in der Bibel, auf die wir nachher eingehen. Er führt also seinen eigenen Bruder zum Herrn. Der Herr, und das ist wunderbar, er kennt Simon Petrus schon mit Namen und er weiß ganz genau, wer er ist und wer er sein wird, nämlich ein wichtiger Baustein im Reich Gottes. Simon Petrus wusste zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich selber nicht, welche Rolle er spielen würde im Reich Gottes, doch der Herr kennt ihn. Und das ist so wunderbar zu wissen, dass wenn auch wir Menschen zu Jesus bringen, zu Jesus führen oder mit Jesus bekannt machen, dass der Herr diese Menschen und ihr Herz schon längst kennt, bevor wir es tun. Wir dürfen von Andreas da lernen, dass nichts besser ist, als diese Menschen zum Herrn persönlich zu führen, zu bringen. Es braucht zunächst nicht einmal viele Worte, nur das Einfache: Ich habe den Christus, den Messias, ich habe den Gesalbten gefunden, und dann das direkte Hinführen zum Herrn, zu Jesus. Warum? Weil eben Jesus den Menschen besser kennt als wir. Er weiß um ihn und er möchte dem Menschen persönlich begegnen. Wir haben schlicht und einfach die Aufgabe, diesen Menschen mit Jesus bekannt zu machen, ihn hinzubringen. Er selbst soll dann Jesus persönlich kennenlernen. Wir sind die Hilfestellung dabei. Wir führen den Menschen dorthin, wo er Jesus selbst persönlich kennenlernen kann. Das ist, finde ich, der springende Punkt hier, die persönliche Bekanntmachung mit dem Herrn. Das ist das Ziel. Und das sieht man so schön an Andreas. Er bekennt den Herrn mit seinen Lippen und er führt seinen Bruder direkt zu ihm. Wenn wir ungläubigen Menschen von Jesus erzählen, dann vergessen wir oft, dass diese erstmal nicht so begeistert sind wie wir von Jesus. Wir gehen oft von uns selbst aus, die wir den Herrn schon kennen, und meinen vielleicht, der andere müsse genauso begeistert wie wir sein und unsere Worte verstehen, die wir reden. Dem ist aber oft nicht so, wenn man den Herrn noch nicht kennt. Das ist ganz klar. Eher ist es so, dass erstmal Abstand genommen wird von dem Namen Jesu. Deshalb ist der richtige Weg, dass wir sie möglichst zu Jesus persönlich führen, ihnen dabei helfen. Ja, wie sieht es praktisch aus? Wo ist Jesus zu finden? Wie lernen Menschen aus unserem engen Umfeld, in der Familie, Jesus persönlich kennen, wenn sie ihn noch nicht kennengelernt haben? Zunächst mal, bevor wir die Fragen beantworten wollen, müssen wir eins verstehen, dass wir es nicht selbst sein können, die Menschen überführen. Wir können zwar führen, hinführen, aber wir können nicht überführen. Johannes 16, Vers 8 steht: Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ja, von wem ist da die Rede? Wer wird da kommen? Natürlich ist da die Rede vom Heiligen Geist. Er ist es, der überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wir aus uns selbst können das nicht tun. Es braucht den Geist Gottes. Der Heilige Geist kann das tun, was wir Menschen nicht tun können, und zwar überführen. Auch in Apostelgeschichte 1, im Vers 8 steht: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Bevor wir also Zeugen Christi sein können, geht voran, dass wir Kraft empfangen. Das geht unbedingt voran, dass wir uns dessen bewusst sind. Nicht wir haben die Kraft, Jesus selbst ist die Kraft, die Menschen überführt durch seinen Geist, und darauf dürfen wir vertrauen und darauf dürfen wir bauen, wenn wir Zeugen sein wollen, dass wir uns von seinem Geist dort leiten lassen. In diesem letzten Vers, den ich gelesen habe, im Apostelgeschichte 1, im Vers 8, lesen wir, dass wir Zeugen sein werden. Natürlich sind die Verse erstmal an die Apostel direkt gerichtet, aber das ist kein Grund, heute zu sagen, das gilt nicht mehr mir als Christ. Ja, was gilt denn dann? Natürlich sollen wir Christus bezeugen und Zeugnisse Christi sein. Das sagt die Bibel auch ganz klar an anderen Stellen. 1. Petrus 3, Vers 15: Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Römer 1, Vers 16, ganz bekannter Vers: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wir müssen, wir dürfen von Christus, von unserem Heiland Zeugen und Zeugnisse sein und ja, von ihm berichten, was auch er in unserem Leben, an unserem Herzen Wunderbares getan hat. Zeuge sein, wie wir es da in Apostelgeschichte lesen, beinhaltet mehr als Zeugnis geben. Zeuge Christi sein beinhaltet unser ganzes Leben, eben unser Sein, unser ganzes Sein. Deshalb steht dort nicht nur, wir werden Zeugnis geben oder reden, nein, Zeugen sein. Wir zeugen nicht nur mit den Lippen von Jesus, wir leben es vor. Wir möchten das, was wir reden und bezeugen, wirklich leben und dass es sichtbar an uns ist. Und Menschen sollen den Herrn an uns sehen. Und um ein Zeugnis zu sein, müssen wir vorbereitet werden, so wie Andreas. Wie war es bei Andreas? er folgt Jesus nach und er fragt: Herr, wo wohnst du? In vielen anderen Übersetzungen ist es mit: Herr, wo bleibst du? Übersetzt. Das ist das eigentliche Wort im Griechischen, wie ich herausgefunden habe. Das Herr, wo wohnst du, wird oft übersetzt mit: Herr, wo bleibst du? Herr, wo bleibst du? Denn dort, wo du bist und du bleibst, da möchte ich sein, dachte sich Andreas. Und er bleibt bei ihm, und das gilt auch für uns von Anfang an. Wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, wenn wir gerettet werden, bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Dort zu sein, wo unser Herr ist. Erst dann können wir in den Dienst und auch Zeugen sein und weitere Menschen zu Jesus führen. Wir müssen unseren Herrn kennenlernen und von ihm lernen, wie Andreas. Wie geht's also weiter? Wir erkennen an Andreas, dass er mit seinen Lippen bezeugt, wir haben den Messias gefunden. Er gibt persönliches Zeugnis von dem, wen er gefunden hat. In Apostelgeschichte an anderer Stelle, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen, diese Begebenheit hatten wir auch im Hauskreis, da sagen sie: Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das trifft in dieser ersten Begebenheit auch auf Andreas zu. Es ist ihm unmöglich, nicht von dem zu reden, was er gesehen und gehört hat vom Herrn, wo er war. Und auch wir sollen davon reden. Die Menschen sollen es unbedingt auch aus unserem Mund hören, was der Herr an uns Wunderbares getan hat und wer er für uns geworden ist und wer er auch für sie werden will. Und danach führt dann Andreas eben direkt, auf direktem Wege, zu Jesus. Also Punkt 1, er folgt Jesus nach und er bleibt bei ihm, er lernt ihn kennen. Punkt 2, er bekennt den Herrn mit seinen Lippen, er gibt Zeugnis von dem, wen er kennengelernt hat. Und Punkt 3, er führt seinen Bruder persönlich zum Herrn Jesus. Wie sieht es also praktisch aus in der Familie, bei Freunden, bei Nachbarn? Ich möchte erstmal auf den engeren Kreis umgehen. In Familie, wenn ja unsere liebsten, engen Verwandten den Herrn noch nicht kennen. Wie kann das ganz praktisch werden in unserem Leben, wenn wir mit dem Herrn wandeln und ihn vielleicht auch schon bezeugt haben in der Familie, was er an uns getan hat, und es dann heißt, sie zum Herrn zu bringen, sie zum Herrn zu führen? Wir müssen uns Zeit nehmen. Zeit nehmen für die Menschen, die uns nahe sind, und uns selbst fragen, wo können unsere Familienangehörige oder unsere Nachbarn den Herrn persönlich finden? Wie kann ich diese Menschen zu Jesus bringen? Jesus Christus ist zu finden in seinem Wort, in seiner Gemeinde, im Gebet und an einem persönlichen Gläubigen. Dorthin sollen und dürfen wir diese Menschen führen. Unsere Familie, unseren Bruder, unsere Schwester, so wie es bei Andreas, sein leiblicher Bruder war. Wir wollen sie in Gottes Wort führen, wo sie Jesus persönlich begegnen dürfen. Wir wollen mit ihnen womöglich oder wenn es geht, zusammen beten und vorleben, dass Jesus allgegenwärtig bei uns ist und wir ihm persönlich begegnen dürfen im Gebet. Auch das dürfen wir vorleben und mit diesen Menschen, mit unseren Lieben beten. Wir wollen sie mit in die Gemeinde nehmen, sie einladen in die Gemeinde, wo auch sie dort Jesus persönlich begegnen können, er ihnen begegnen kann und sie von ihm hören, aus seinem Wort hören. Und wir laden diese Menschen zu uns nach Hause ein. Wir verbringen Zeit mit ihnen. Eben überall dort, wo unser Herr auch in unserem persönlichen Leben zu finden ist und wo wir ihm selbst begegnen. Auch an unser Herz natürlich. Wir dürfen Menschen gerne an unser Herz lassen, wo der Herr Jesus gewirkt hat und bezeugen, was er an uns getan hat. Ja, wie wir mit dem Herrn persönlich leben. Das braucht oft Zeit, das braucht Geduld und es braucht Gebet und Beziehung. Bei Simon Petrus war es vielleicht ein bisschen einfacher. Andreas erkannte ihn, es war sein eigener Bruder. Die Beziehung war schon da, also sie kannten sich. Und auch bei unseren engeren Familienangehörigen kann es einfacher sein, direkt zu Jesus zu führen, weil eben da schon eine Beziehung da ist, vielleicht eine Vertrautheit zum Bruder, zu der Schwester, klar zu den Eltern. Natürlich ist es nicht immer so, auch in der Familie, in der eigenen Familie kann es schwierig sein, auch wenn man sich kennt, eine Vertrautheit da ist. Aber es kann auch einfacher sein, mit dieser Vertrautheit bei einem engeren Verwandten sie zu Jesus zu bringen. Auch bei unseren Freunden und Nachbarn kann es nach einiger Zeit etwas einfacher sein, wenn man sie kennengelernt hat, wenn man jetzt wo neu hingezogen ist oder Nachbarn über Jahre kennt, Freunde neu kennenlernt. Auch da ist es nicht mehr so die Barriere der Fremdheit, sie zu Jesus zu führen. Wir wollen ihr Herz für Jesus gewinnen und dazu braucht es Weisheit und es braucht den Heiligen Geist. Ich finde gerade bei Nachbarn und bei Freunden finde ich es oft so wichtig, dass man geduldig erstmal eine Vertrautheit und eine Bekanntheit schafft, irgendwie eine Freundschaft schafft, weil wir sie eben für Jesus gewinnen wollen. Wir haben ein Ehepaar in unserem Ort in Haigerloch kennengelernt, vor etwa 2 Jahren schon, wo wir in die neue Wohnung gezogen sind. Und seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt, die Frauen, also meine Frau und die Frau dort, die haben sich in der Krabbelgruppe kennengelernt durch unsere Tochter. Die haben auch eine Tochter, die ist im selben Alter. Und seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt. Am Anfang erst nur die Frauen und irgendwann habe ich den Mann kennengelernt. Irgendwann hat man sich auch mal getroffen, zusammen als Familie. Und jetzt auch die letzte Zeit hatten wir mehr Kontakt. Wir hatten beide Urlaub, der Mann und ich. Und ich bin mit Elea viel rausgegangen und wir haben uns dann getroffen, auch mit seiner Tochter, und haben ein bisschen mehr Zeit verbracht. Und sie wissen von Anfang an, dass wir Christen sind. Sie sehen, wie wir leben. Sie kennen unser Zeugnis. Das wissen sie von Anfang an. Und dennoch, erst jetzt, so nach 1-2 Jahren, kann ich sagen, nachdem jetzt auch zuletzt mehr Kontakt war, ist bei mir erst persönlich die Beziehung zu dem Mann so gewachsen, dass er auch selbst nachfragt. Oder dass ich tiefer in das Glaubensthema eindringen kann und konkretere Fragen stellen kann an ihn. Weil er eben auch so ein harter Stein war von Anfang an, das habe ich gemerkt. So ziemlich wenig an sich herangelassen hat. Und das merkte ich von Anfang an. Und da galt für mich einfach, sich Zeit zu nehmen, eine Vertrautheit zu schaffen und ein sanftmütiges Hinführen zu Jesus, zum Herrn. Es muss nicht generell bei allen so sein. Bei manchen Nachbarn und Freunden, da kann man auch mit der Tür ins Haus fallen. Und es klappt sofort, sie beißen an. Ja, das funktioniert auch. Man kann sie zum Herrn führen, weil sie vorbereitet wurden. Aber ich denke, es braucht in jedem Fall einfach individuell die Führung Gottes auch für einen persönlich, wie mit diesen verschiedenen Menschen umzugehen. Wie Gott unseren Charakter und uns als Werkzeug nutzen möchte. Und vor allem das Vertrauen auf Gott, dass er die Zeit des Menschen kennt und lenkt. Da kann es auch dran sein, einfach erstmal eine Vertrautheit zu schaffen und dann ein sanftmütiges Hinführen zu Jesus. 2 Dinge dürfen aber da auch ganz klar für uns sein, das Prinzip von Andreas. Erstens den Herrn bekennen, Zeugnis geben und zweitens den Menschen dann zu Jesus zu führen. Das kann schnell gehen, das kann aber auch eine Zeit brauchen. Ja, da brauchen wir Gebet und den Heiligen Geist und müssen uns da von Gott, dürfen uns von Gott da auch lenken lassen. Nichts anderes hat Andreas getan. Er hat den Herrn bekannt und zu Jesus geführt. Wie ist es aber mit fremden Menschen, die wir nicht kennen, die wir spontan begegnen auf der Straße? Wie können wir diese Menschen zu Jesus bringen, zu Jesus führen? Wir kommen zum 2. Punkt. Andreas führt Fremde zu Jesus. Wir möchten dabei eine 2. Begebenheit anschauen. Die finden wir im Johannesevangelium, im Kapitel 12, die Verse 20 bis 22. Johannes 12, 20 bis 22. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Interessant bei dieser Begebenheit ist, wie ich finde, dass Philippus nicht ganz mit der Situation umzugehen weiß. Sie begegnen Griechen, also eher fremden Leuten, und diese bitten, den Herrn sehen zu dürfen. Und Philippus geht nicht alleine direkt zu Jesus. Es scheint so, als würde er Hilfe dabei benötigen, was jetzt zu tun ist. Und er geht zu einem Bruder. Er geht zu Andreas. Er wendet sich an Andreas und dann gehen sie gemeinsam zu Jesus und sagen es ihm. Philippus wusste also wahrscheinlich, dass Andreas es war, der mit so einer Situation umzugehen weiß. Da sind jetzt Griechen, da sind fremde Leute, die wollen den Herrn sehen. Und es scheint so, dass Philippus nicht alleine mit dieser Situation klarkommt, sondern er zu Andreas geht und wahrscheinlich weiß, wie Andreas mit dieser Situation umgehen kann. Andreas weiß, was zu tun ist. Er führt zu Jesus. Er geht zusammen mit Philippus zu Jesus und sagt es ihm. Wieder zeichnet sich hier das Bild ab von einem Andreas, der mit allem zum Herrn kommt, mit Anliegen zum Herrn kommt und jedermann zu Jesus führen möchte. Das ist immer eins seiner ersten Schritte. Das ist wirklich schön zu beobachten. Dieses Mal waren es Griechen, fremde Menschen, und trotzdem ist der nächste Schritt, er sagt es, dem Herrn. Was bedeutet das für uns ganz praktisch, wenn fremde Menschen auf uns zukommen, die wir nicht kennen, oder wir in Kontakt kommen mit Menschen, die wir eben nicht kennen, die uns fremd sind? Ganz einfach, fremde Menschen schicken wir zu unserem Simon Wald, der kennt sich mit solchen aus. Nee, aber im Ernst, der Gedanke ist mir gar nicht so weit weg. Nicht jeder ist begabt und befähigt, mit fremden Menschen so einfach zu kommunizieren und Zeugnis zu geben und sie dann zum Herrn zu führen. Auch wenn das als unser Auftrag ist, als Christ, als Gläubiger. Wenn erstmal keine Beziehung da ist, ja, dann ist es oft die Menschenfurcht, die uns hindert oder im Weg steht. Und diese Menschenfurcht, sagt die Bibel, sollen wir wegtun. Vielleicht war auch das der Grund für Philippus, die Menschenfurcht, wo er dachte, ich muss ganz schnell Andreas finden, ich brauche einen zweiten Bruder neben mir, ich brauche hier Hilfe, ich brauche Stärkung. Was ist zu tun mit diesen Griechen? Und auch das ist nicht schlimm. Wir dürfen gerne Geschwister um Hilfe, um Rat bitten in solchen Situationen. Es ist besser, als den fremden Menschen wieder wegzuschicken und keine Worte an ihn zu richten. Davor rufen wir lieber einen Bruder oder eine Schwester, die ja sich damit auskennen, die uns zur Seite stehen und die uns dabei helfen. Ein Andreas, der sofort wusste, was zu tun ist. Wir müssen zu Jesus, wir müssen es ihm sagen. Wie auch bei Simon Petrus, er führt zu Jesus direkt. Die Begebenheit hier mit den Griechen, die erinnert mich an die Straßenevangelisation. Dort, wo in der Regel erstmal keine Beziehung ist mit den Menschen, kein Vertrauen ist zu diesen Menschen. Und trotzdem wollen wir auch diese möglichst zu Jesus führen. Wie geht es dort praktisch auf der Straße? Da muss es oft ganz schnell gehen. Das heißt auch, aber dort das Prinzip von Andreas anwenden und kurzes mündliches Zeugnis geben. Andreas sprach, wir haben den Messias gefunden. Das sollen die Menschen wissen. Wir haben Jesus gefunden. Dieses Zeugnis sollen wir auch auf der Straße an Fremde weitergeben. In gleicher oder ähnlicher Weise kann das auch bei uns so lauten. Wir können aber auch sagen, ich kenne Jesus, der aus Not und Leid retten kann. Oder ich habe Hoffnung bei Gott gefunden. Haben Sie auch Hoffnung? Es gibt viele so Einstiege in ein Gespräch. Der Simon ist da sehr schlagfertig. Er weiß, wie Menschen anzusprechen. Und wie gesagt, ist aber auch da das Prinzip, ein mündliches Zeugnis und anschließend, wenn der Fisch anbeißt, weil wir ja Menschenfischer sein sollen, wenn der Mensch anhält und zuhört und anbeißt quasi, wie geht's dann weiter? Der zweite Schritt ist auch hier, wir wollen den Menschen zu Jesus führen. Wie führen wir ihn da zu Jesus, wenn erstmal nicht so viel Zeit auf der Straße ist, wenn keine Bekanntheit, keine Beziehung zu den Menschen herrscht? Wir bieten ganz einfach das Wort an. Wir geben ihm eine Bibel, in dem der Herr zu finden ist. Wir geben ein Traktat, eine Lektüre, Visitenkarten der Gemeinde. Wir lenken direkt auf Jesus, da wo er auch zu finden ist. Wir laden in die Gemeinde ein, wo sie vom Herrn hören dürfen. Wir dürfen auch beten mit fremden Menschen, wenn er einverstanden ist, dieser Mensch. Auch das kann erstes Hinführen zu Jesus sein, Zeugnis sein, wenn Menschen hören, wie wir persönlich mit unserem Herrn und Heiland sprechen. Es kam mal eine Frau auf mich und einen Bruder zu bei einer Evangelisation in Stuttgart und die hat schon an den Banner und überall gesehen, wir sind Christen und der Name Jesu wurde bezeugt. Und die kam ganz schlicht und einfach auf uns zu, auf uns zwei und meinte, könnt ihr bitte für mich beten, mir geht's nicht gut. Eine weltfremde Frau kam einfach her, könnt ihr für mich beten. Und wir, natürlich, komm, wir kennen den Herrn, wir gehen mit dir zusammen zum Herrn und wir beten. Wir führen dorthin, wo Jesus zu finden ist und wo die Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Unter anderem auch im Gebet. Das alles erfordert erstmal gar keine Beziehung zu Menschen und wir dürfen gerne, wie Philippus auch, andere um Hilfe bitten, um Stärkung dabei. Aber auch da, bei fremden Menschen gilt, ich habe den Messias gefunden und ich möchte dich zu ihm führen. Bei der Evangelisation auf der Straße oder eben mit fremden Menschen braucht es aber auch eine gewisse Standhaftigkeit. Viele Menschen laufen vorbei, wollen nichts davon wissen, viele beißen nicht an und damit darf man und muss man klarkommen. Es gibt auch einige, die einen angreifen, verbal. Ich selbst hatte es auch erlebt, dass man einen beschimpft oder man verbal niedergemacht wird. Darauf muss man vorbereitet sein und größten Respekt an jemanden, der diesen Dienst alleine tut. Ja, das ist so wichtig und es erfordert eine gewisse Standhaftigkeit. Aber das alles ist nicht schlimm, wenn Menschen so reagieren. Es ist schon schlimm, wenn sie das Evangelium ablehnen. Sie tun uns leid und wir wollen natürlich, dass sie gerettet werden. Aber auch da muss man einfach standhaft sein und dem Herrn vertrauen, dass er vorbereitet und dass er die Zeit auch kennt. Wir beten auch für diese Dienste auf der Straße, für das Bekennen und für die Evangelisation. Und Gott hat es unter Kontrolle, das dürfen wir auch da wissen. Und auch Jesus selbst sagt in Matthäus 10, 14, und wenn euch jemand nicht aufnehmen noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Beim Menschenfischen kann es ähnlich sein wie beim Angeln. Man wartet oft geduldig und lange, bis ein Fisch anbeißt. Und wenn es soweit ist, dann soll man aber bereit sein und dann soll man diesen Menschen zu Jesus führen. Auch das muss man lernen. Wir lernen also hier auch in dieser Begebenheit wieder von Andreas, wie bei der ersten, wir führen Menschen zu Jesus. Der Mensch, egal ob Familie, ob eng vertraut oder fremd, er muss unbedingt zum Herrn gebracht werden. Denn er, der Herr Jesus Christus, allein vergibt und rettet. Bei den Griechen war es schon an der Zeit, sie waren vorbereitet, sie wollten selbst den Herrn Jesus sehen, das hat man lesen dürfen, das dürfen wir daraus erkennen. Und so dürfen auch wir persönlich wissen, dass Gott Menschen vorbereitet. Wir aber, wir dürfen und sollen bereit sein, wenn dieser Mensch auf uns zukommt, dass wir als Vermittler eben fungieren wie Andreas und zu Jesus führen. Andreas war hier, auch bei den Griechen, einfach ein Vermittler. Er wusste, sie müssen zum Herrn. Wunderbar. Ich komme zum dritten Punkt. Andreas führt ein Kind oder ein Knabe, einen Jungen, zu Jesus. Die dritte und letzte Begebenheit von Andreas finden wir auch im Johannesevangelium, im Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Johannes 6, 5 bis 9. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Auch hier ist es, wie ich finde, sehr interessant, dass es wieder um beide, also um Philippus und Andreas geht. Und wieder ist es so, dass man zuerst auf Philippus zugeht. Davor waren es die Griechen, die auf Philippus zugehen. Jetzt ist es der Herr selbst, der auf Philippus zugeht und er fragt ihn: Was sollen wir tun? Wo kaufen wir Brote? Und das sagte er, wie wir lesen, um ihn auf die Probe zu stellen. Philippus, so scheint es hier, hat auch hier wieder keinen Ansatz, etwas zu tun. Man muss ihm helfen. Alles, was er sagt, ist, dass das Geld nicht ausreicht. Eine Initiative, eine Lösung, ergreift er aber wieder nicht selbst. Wie schon in der Begebenheit zuvor, weiß er nicht, was zu tun ist. Er sucht keine praktische Lösung. Ganz anders handelt hier auch wieder Andreas, nämlich praktisch. Er hält die Augen offen und er weiß, was zu tun ist. Er hat zwar hier auch keine perfekte Lösung, aber der Ansatz ist wieder gut und richtig. Er sieht nämlich einen Knaben und er bringt diesen Knaben zu Jesus und er sagt: Hier ist ein Knabe, der hat 5 Brote und 2 Fische. Er sagt zwar auch, dass dies vermutlich nicht ausreichen würde, aber der große Unterschied ist hier: Er geht zu Jesus. Er führt zu Jesus, weil er weiß, dass er mit Anliegen und mit Menschen zu seinem Herrn kommen darf. Er handelt nach dem, was Jesus selbst sagt in Johannes 6, 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das scheint Andreas zu wissen und danach zu handeln. Das ist wieder vorbildlich in dieser Begebenheit. Wie bei seinem Bruder Simon Petrus und auch bei den Griechen ist es wieder Andreas, der den Menschen zu Jesus bringt. Wunderbar. Er weiß zwar nicht, was geschehen wird. Bei seinem Bruder Simon weiß er nicht, dass Jesus mit ihm Großes vorhaben wird. Und auch bei dem Jungen mit den Broten und den Fischen weiß er nicht, was geschehen wird. Aber das kümmert ihn erstmal gar nicht. Für ihn ist wichtig, dieser Mensch muss zu Jesus. Und ihn will ich dort hinführen. Er, der Herr, kennt die Lösung. Er weiß, wie es weitergeht. Dort muss er hin. Und es ist gerade unrelevant, dass diese Brote und Fische nicht reichen. Viel wichtiger ist, wir müssen eben zum Herrn damit. Das ist das Ziel. Andreas ist einer, der unscheinbar und im Hintergrund aktiv und praktisch dient. Und er scheint auch keiner zu sein, der eifersüchtig ist auf seinen Bruder, dass er ein großer Prediger wird und eine Predigt hält, wo sich nachher 3000 Menschenseelen bekehren, der, den er selbst zum Herrn geführt hat. Oder der Sonntagsschullehrer von meiner Einleitung, der Moody, einen großen Evangelisten, zu Jesus geführt hat und der dann wirklich ein bekannter und großer Evangelist wird. Nee, es sind die unscheinbaren, leisen Evangelisten, die so einen wunderbaren, großen Dienst tun. Er dient im Hintergrund mit den richtigen Ansätzen. Und das ist so wunderbar zu sehen. So dürfen wir uns auch heute freuen und Gott loben, wenn wir jemanden zu Jesus führen dürfen. Und dieser im Reich Gottes dann dient und ein großer Evangelist wird. Das darf uns freuen. Wir dürfen Gott loben, dass ja, er sowas aus einem Menschen macht und einer dienen darf im Reich Gottes. Auch wenn Andreas nicht so gesehen wird, wie vielleicht sein Bruder Simon Petrus, Gott sieht ihn und seinen wichtigen Dienst, den er da getan hat. Er bringt also diesen Knaben zu Jesus. Er zeigt dem Herrn diesen Jungen, den er sieht. Was bedeutet das für uns praktisch? Auch Kinder, Jugendliche zu Jesus zu führen. Mit inbegriffen natürlich auch unsere eigenen Kinder. Ich bin junger Vater und wir haben jetzt vor 3 Wochen unser zweites Kind bekommen und habe jetzt 2 junge Kinder. Unsere Kleine ist 2,5, der Kleine ist 3 Wochen und seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, ist es eben auch Thema bei mir, Kinder zu Jesus zu führen. Und ich lerne da gerne von erfahrenen Brüdern und Vätern über das Thema Kindererziehung und deshalb will ich mir auch nicht anmaßen, über Kindererziehung predigen zu können, weil ich da eben auch noch Lehrling bin und da wachsen möchte darin und offen bin für Korrektur und Wachstum eben. Und trotzdem ist es natürlich, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, Thema in meinem Leben und auch in dem Leben meiner Frau. Wie erziehen wir unsere Kinder? Und ja, das beschäftigt uns und wir wollen uns das auch zu Herzen nehmen. Ganz zu Beginn, schon in der Schwangerschaft, als meine Frau mit Elea schwanger war, hat sich mir die Frage gestellt, wie möchte ich mein Kind oder meine Kinder zu Jesus bringen, zu Jesus führen? Ganz klar für mich war, ich möchte es tun, aber wie tue ich das? Und ich habe mal von einem von mir sehr geschätzten Prediger die Worte gehört und die haben sich mir irgendwie eingeprägt. Er sagte, wenn immer deine Kinder etwas falsch machen oder auch richtig machen, wenn sie sich streiten, ungehorsam sind oder wenn immer es dran ist, deine Kinder zu erziehen, dann führe sie zu Jesus, in sein Wort und an sein Herz. Lehre sie und bringe ihnen bei, dass du zwar ihr Papa bist, aber auch du Fehler und Sünde an dir hast und Vergebung brauchst. Du bist selbst angewiesen auf deinen Vater im Himmel und dass du deine Kinder zu dem perfekten Vater im Himmel bringen möchtest. Sie streiten und sie sind ungehorsam, weil sie Heilung und ein fleischernes Herz brauchen. Und diese beiden Dinge kann ich ihnen als ihr Vater nicht geben. Aber ich kenne einen Vater im Himmel, der ihnen das geben kann. Ein fleischernes Herz und der sie heilen kann. Also, was muss ich da tun? Ich muss mit meinen Kindern zu Jesus. Ich muss meine Kinder zu Jesus führen. Wir beide, ich und mein Kind, müssen zusammen zum Herrn. Und da braucht es von mir die Führung als Vater eben dorthin, zu Gott. Das geht ganz praktisch, zum Beispiel, wenn ich mich versündigt habe vor meinem Kind oder meinen Kindern, ich es dann auch eingestehen kann und mich entschuldigen kann, auch vor meinem Kind, und wir zusammen zu Gott gehen und ich auch das vorlebe. Ich brauche Gottes Vergebung und ich nehme dich, mein Kind, mit und bin ganz transparent und offen, dass auch ich fehlbar bin und sündige. Wir wollen unseren Kindern vermitteln, dass wir selbst Jesus brauchen. Das sollen sie an unserem Leben sehen. Dass wir von Herzen möchten, dass auch unsere Kinder Jesus kennenlernen in ihrem Leben. Und sie lernen, Jesus zu brauchen, weil wir ihn auch brauchen. Unbedingt. Ich kann das Herz meiner Kinder nicht verändern. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann sie zu Jesus führen. Als ein geistlicher Leiter und Vater und auch beständig dafür zu beten, dass Jesus ihr Herz verändern möge. Und da sind mir so viele Väter im Glauben ein Vorbild und ich möchte lernen, ja, Kinder zu Jesus zu führen und auch da transparent und im Vorleben ihnen zu zeigen, auch ich muss zu Jesus und ich möchte dich mitnehmen zum Vater im Himmel, dort wo Vergebung ist. Bei Kindern also, bei den eigenen, aber auch bei anderen Kindern wie in der Kinderstunde oder im Teenie-Kreis gilt das Prinzip Andreas, ich lebe mit dem Herrn, ich bleibe bei ihm, ich bezeuge den Herrn, ich rede von ihm und ich führe zu ihm hin. Auch hier in dieser Begebenheit ist es Andreas, der quasi sagt, Herr, hier, ein Junge. Ich merke so oft im Alltag, wie durch besonders auch meine Tochter, ich selbst auch im Glauben so sehr geschliffen werde von Gott. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ab und an kommt es an, dass ich falsch handle vor meiner Tochter, dass ich mich versündige. Das kommt vor. Und in letzter Zeit habe ich aber was Erstaunliches entdecken dürfen. Ich bin also jetzt gerade die letzten 3 Wochen sehr viel mit Elea, habe sehr viel Zeit verbracht, war eine schöne, intensive Zeit und da durfte ich was entdecken. Es war ganz neu. Ich bin also in der Hektik im Alltag und ich reg mich über was auf, auch über sie. Sie war gerade nicht das freundlichste Kind und ich werde lauter zu Elea. Und sie merkt es in dem Moment und sie hat in dem Moment überhaupt keine Schuld daran, dass ich lauter werde, sondern ich selber. Und dann kommt sie zu mir und sagt, Entschuldigung, Papa. Da denkst du dir als Vater nichts mehr, gell? Da denke ich so, du hast überhaupt keine Schuld daran. Ich werde gerade lauter, ich versündige mich gerade. Und du kommst zu mir und sagst, Entschuldigung, Papa. Da war ich beschämt in dem Moment. Und ja, dass meine Tochter sich für was entschuldigt, für das sie nichts kann und überhaupt keine Schuld trägt und ich derjenige sein sollte, der sich entschuldigen muss und um Vergebung bitten muss. Und da wurde mir der Vers aus Matthäus 18, 3 wieder ganz praktisch, wo steht: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Das sind Momente, und das war auch für mich ein Moment, wo man zusammen zum Herrn gehen muss und merkt, dass auch Gott ja dein eigenes Herz durch deine Kinder verändern möchte. Und zu diesem Gott, den wir kennen dürfen, zu diesem Gott möchte ich meine Kinder bringen, meine Kinder führen. Das ist das einzig Richtige, was ich tun kann. Ich möchte wie Andreas dieses Kind sehen und zum Herrn führen und glauben und vertrauen, dass der Herr daraus was Gutes machen wird. In Andreas' Fall wurden 5000 Menschen gespeist und für meine Kinder ist mein größter Wunsch, dass sie den Herrn lieb gewinnen und ja, Gott auch an ihnen ein Wunder tut und sie sättigt, wie er die 5000 gesättigt hat, auch da. Sie den Herrn lieb gewinnen. Und das geht nur, wenn ich sie mit ihm natürlich bekannt mache. Wenn ich sie zu ihm bringe in sein Wort, im Gebet und mit dem Herrn lebe, dass die Kinder die Liebe und Gnade Gottes auch an mir sehen. Kindererziehung ist, wie ich finde, eine Erziehung auch für uns selbst. Wir dürfen nie glauben, dass wir es ganz erfasst hätten als Eltern. Wenn wir Eltern geworden sind, auch wir lernen und lernen immer mehr darin. Wichtig dabei ist nur zu wissen, dass wir wissen, wir können es nicht schaffen, aber es gibt einen. Er kann das tun und dorthin müssen wir fliehen, dorthin müssen wir geführt werden. Wie führen wir Kinder zu Jesus, indem wir vorleben, dass auch wir selbst zu Jesus müssen? Ich möchte zum Schluss kommen. Es hat mal jemand gesagt, die aufopfernde Treue des Gebers und nicht die Größe der Gabe ist das wahre Maß, an dem die Bedeutung der Gabe gemessen wird. Für den menschlichen Verstand ist das vielleicht schwer zu begreifen, aber irgendwie schien der Andreas immer instinktiv zu wissen, dass er Jesus Zeit nicht vergeudete, als er so eine geringfügige Gabe zu ihm brachte, wie bei dem Jungen mit den Broten und Fischen. Nicht die Größe der Gabe zählt, sondern vielmehr die Größe des Gottes, dem sie gebracht wird. Andreas bereitete das Wunder vor. Natürlich hatte Jesus die Nahrungsmittel des Jungen überhaupt nicht nötig, um die Menge satt zu machen. Er hätte ebenso leicht Essen aus dem Nichts schaffen können. Aber die Speisung der 5000 zeigt uns Gottes allgemeine Vorhergehensweise. Er nimmt die oftmals unscheinbaren Opfergaben der Menschen an und er vermehrt sie, um große Dinge zu erreichen. Er erkannte den Wert des unauffälligen Dienens. Das ist so wunderbar. Einige Menschen wollen entweder die erste Geige spielen oder gar nicht, aber nicht Andreas. Bei den großen Diskussionen wird sein Name oft nicht erwähnt. Er war mehr daran interessiert, Menschen zu Jesus zu führen, als Anerkennung oder Führungspositionen einzunehmen. Von ihm hören wir nur, wenn er jemand zu Jesus gebracht hat. Andreas ist ein Bild für all jene, die im Stillen arbeiten und das nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, wie es in Epheser 6, Vers 6 steht. Er war keine eindrucksvolle Säule wie Petrus oder Jakobus oder Johannes. Er war ein demütiger Stein. Und er gehört zu den seltenen Menschen, die bereit waren, die zweite Geige zu spielen und andere zu unterstützen. Ihn stört es nicht, im Hintergrund zu wirken, solange nur die Arbeit getan wird. Das ist eine Lektion, die in der heutigen Zeit viele Christen lernen sollten. Soweit wir wissen, predigte Andreas nie zu Menschenmengen oder gründete Gemeinden. Er schrieb keinen Brief und wird weder in der Apostelgeschichte noch in einem der neutestamentlichen Briefe erwähnt. Die Bibel schildert nicht, was nach Pfingsten mit Andreas geschah, welche Rolle er auch in der früheren Kirchengeschichte spielte. Er blieb im Hintergrund. Andere historische, außerbiblische Überlieferungen sagen, dass er das Evangelium in den Norden trug. Der Kirchenhistoriker Eusebius schrieb, dass Andreas bis nach Skythien ging, also bis nach Kasachstan, Südrussland. Er soll später in Achaia in Südgriechenland nahe Athen gekreuzigt worden sein. Das alles aus außerbiblischen historischen Quellen. Einem Bericht zufolge führte er die Frau eines römischen Provinzstatthalters zu Christus, was ihren Mann gegen ihn aufbrachte. Dieser verlangte von seiner Frau, ihre Hingabe an Jesus Christus zu widerrufen, was sie jedoch ablehnte. Deshalb ließ er Andreas kreuzigen und um seine Leiden zu verlängern, nagelte er ihn nicht an ein Kreuz, sondern bindete er ihn an ein Kreuz nach dieser Quelle. Nach Überlieferung war es ein Schrägkreuz, also ein X-förmiges Kreuz, so wie wir heute auch an Bahnübergängen sehen, das Andreaskreuz. Den meisten Berichten zufolge hing er 2 Tage am Kreuz und ermahnte Vorübergehende, sich zu Christus zu bekehren. Wie gesagt, das sind außerbiblische Quellenangaben. Bis zum Ende soll er treu geblieben sein und versuchte, Menschen zu Christus zu führen. Das, was er am liebsten tat. Ja, Andreas ist eine interessante Person und ich durfte ganz neu auch von ihm lernen und ihn betrachten aus dem Wort. Und wie wunderbar ist es, ja, wenn wir dieses einfache eigentlich und kurze Prinzip anwenden wie Andreas. Ich bekenne den Herrn und vor allem der Fokus, ich führe zum Herrn Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du jeden Menschen gebrauchen möchtest in deinem Reich und ja, dass auch die unscheinbaren, stillen Menschen im Hintergrund so wunderbare, große Dienste tun, wie ein Andreas, der Menschen zu dir gebracht hat. Er wusste, er darf mit allem zu dir kommen, er darf Menschen zu dir bringen und ja, dass du keinen hinausstoßen wirst, der zu dir kommt. Danke, dass wir lernen dürfen von Andreas, dass wir seine Treue lernen dürfen und vor allem, dass ja, alles, was wir sind, was wir haben und wen wir treffen, es zu dir muss, Herr, an den richtigen und guten Platz, zu dem guten Hirten. Ja, danke für diese Lektionen aus dem Leben von Andreas. Danke für dein wunderbares Wort, aus dem wir schöpfen dürfen. Und so schenk auch in unserem Leben, dass wir im persönlichen Evangelisieren ja dieses Prinzip anwenden und dass wir dich bekennen, dass wir Menschen zu Jesus führen wollen, dass wir, so wie du es auch hattest, diese Retterliebe an uns haben, damit Menschenseelen gerettet werden und dich kennenlernen. Ich preise dich und lobe dich dafür, Herr Jesus, und danke dir. Amen.
Ja, danke, Kevin, für die Botschaft, die wir jetzt auch hören durften. Und auch für mich ganz interessant, diesen Andreas mal aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Es ist immer interessant, wie sich die Bibel doch so auftut, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Und vielen Dank für deine Vorbereitung. Und ja, lass uns Andreas werden, die Menschen zu Jesus führen. Und was mir nochmal so groß geworden ist, sie nicht irgendwo zu Jesus schicken, sondern mit ihnen sie zu begleiten, wie auch immer, wie lange auch immer der Weg sein mag. Ja, mit Kindern ist es eine längere Zeit, bis ans Lebensende vielleicht auch. Und manchmal ist es nur ein kurzer Moment, den wir erkennen müssen, und aber mit ihnen zu Jesus zu gehen. Und das ist mir nochmal so groß geworden. Ja, das letzte Lied, was wir noch singen wollen, ist 415, wo Jesus auch sagt, Friede, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich, ich sende euch. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut, dass wir Gesandte sind. Hiermit möchte ich auch gleich uns verabschieden und euch eine gesegnete Woche wünschen.